Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Morgen, ihr göttlichen Wesen. Schön, dass ihr da seid. Hey, wird hier voll, hier wird richtig voll. Finde ich cool. Ich bin ein bisschen angespannt, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Ist ja eigentlich nicht mein Job, was ich hier mache. Ich mache normalerweise Musik und habe jetzt das erste Mal in meinem Leben ein Buch geschrieben. Ich sage auch gern, ich schrob ein Buch. Und so sieht's aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Mich haben ein paar Freunde, die in meinen Konzerten waren, in meinen Solokonzerten, wenn ich allein am Klavier unterwegs war, haben mir gesagt, Mensch, wenn du so viele Sachen erzählst, dann schreib die doch einfach mal auf. Und ich habe erst im Frühsommer letzten Jahres angefangen, damit Dinge in mein Handy reinzuhämmern. Und das ist ja was völlig anderes, als ein Buch zu schreiben. Du hast dann irgendwann einen Haufen Texte und hast dann irgendwie Freunde, denen du die Texte gibst, die dir natürlich ein Feedback geben, die dir sagen, ja, mach mal nicht ganz so selbstbezogen und versuch mal ein bisschen objektiver zu sein. Das war mein Anspruch natürlich nie. Das ist ein sehr egozentrisches Buch, das ich hier geschrieben habe. Und wenn man es dann endlich in der Hand hat, ist es doch irgendwie was anderes als die Texte, die du eben in deinem Laptop hast oder die du ausgedruckt vor dir liegen hast. Es ist keine Autobiografie, um das gleich zu sagen. Es ist ein Buch, bei dem ich versucht habe, ein bisschen meine Sicht auf die Dinge, die zurzeit um uns rum, darzulegen. Natürlich mit Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Ich habe viel über meine Kindheit im Thomanerchor geschrieben, meine Kindheit zu Hause. Ach, ich habe geschrieben, ich gucke mal selbst nach, was ich alles gemacht habe. Ja, ich bin 50 Jahre alt geworden, da braucht man dann sowas hier. Das muss man dann irgendwie auch. Als Autor darf man Brille tragen, finde ich auch total cool. Ja, ich habe über verschiedenste Dinge geschrieben. Über Schulzeit, über darüber, wie mich zwei Nazi-Skins zusammengehauen haben, wie ich dann einen von beiden im Maßregelvollzug besucht habe. Ich habe darüber geschrieben, wie wir mit meiner Band bei der Ministerpräsidentenkonferenz gesungen haben in Dresden, wo wir alle Ministerpräsidenten des Landes da hatten. Wie ich bei Kai Diekmann, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, im Büro war, um ihn davon zu überzeugen, dass er doch mal ein bisschen empathischer über die Flüchtlingssituation schreiben soll, nachdem ich seine Kampagne für Roland Koch, den damaligen hessischen Ministerpräsidenten, verfolgt hatte. Ich habe geschrieben über natürlich die friedliche Revolution. Ich glaube, damit fange ich jetzt erstmal an. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht chronologisch. Es ist völlig was ganz anderes als eine chronologische Autobiografie. Es geht wild durcheinander in den Zeiten. Ich springe ganz wild durcheinander und möchte jetzt eine kleine Passage vorlesen, bei der ich mich mit der friedlichen Revolution, die ja mittlerweile 27 Jahre her ist, beschäftige. Deswegen nenne ich dieses kleine Kapitel auch Club 27 oder auch den Club der 27-Jährigen. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Schillernde Namen der Popmusikgeschichte. Sie alle haben eines gemeinsam, sie sind im Alter von 27 Jahren gestorben. Frei nach dem Motto, lebe schnell und intensiv, stirb jung. Heute gibt es Leute, die sagen, ein Glück. So konnten sie dann später, im fortgeschrittenen Alter, keine Peinlichkeiten mehr verzapfen. Sowohl künstlerisch als auch im privaten Leben. Sie sind so nicht in die Verlegenheit gekommen, ihr Denkmal zu zerstören. Oder vielleicht wäre ein solches ohne den frühen Tod gar nicht erst errichtet worden. Für immer wird das Bild des jungen Helden bestehen bleiben. Ich könnte jetzt sagen, für mich ist dieser Zug schon lange abgefahren. Dieses Jahr bin ich 50 geworden und bin somit definitiv zu alt, um jung zu sterben. Da gibt es keine Diskussion. Ich mit 27 Jahren, das waren noch Zeiten. Knallerote Haare und jeden Abend vor 10.000 kreischenden Menschen Musik gemacht. Permanent in Radio und Fernsehen und gefühlt unverwundbar. Und vor 27 Jahren war ich laut Adam Riese 23 und erlebte auch eine aufregende Zeit. Ich war Student an der Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig, hatte meine Band und wollte unbedingt Popstar werden. Aber es war auch die Zeit, in der ich politisch angeknipst worden bin. Herbst 89. Montag für Montag gingen die Leute in Leipzig friedlich mit Kerzen um den Innenstadtring und haben damit die Grundlage geschaffen, dass kurz darauf die Mauer fiel. Das war ein Wunder. Die bis dahin einzige friedliche Revolution, und ich war dabei, habe Texte für Lieder geschrieben, die teilweise täglich geändert werden mussten, weil die Zeit eben so schnelllebig war, weil von heute auf morgen Dinge passierten, die kurz vorher noch unvorstellbare Utopien waren. Alles schien möglich zu sein. Es war eine ungeheure Aufbruchstimmung. Die Welt schien uns zu Füßen zu liegen und kurz darauf wurden wir wirklich Popstars. Alles war perfekt. Und jetzt, Jahre später, der Wind hat sich gedreht. Es scheint eine Art von Aufbruchstimmung vorzuherrschen. Eine andere Art. Aufbruch in eine andere Richtung. Keine Kerzen mehr auf dem Leipziger Ring. Keine friedlichen Proteste. Ein anderer Ton. Ein wütender, ausgrenzender, hassender. Ist die friedliche Revolution von 1989 tot? Mit 27 Jahren gestorben? Hat sie sich selbst wegjongliert? Ich hoffe, sie hat nur einen Schwächeanfall und rappelt sich bald wieder auf. Aber das geht nicht von allein. Da müssen wir uns schon ein bisschen Mühe geben. Wir müssen es wollen und wir sollten uns vor allem darum kümmern, Spaß daran zu haben. Spaß daran, sie wieder gesund zu machen, dann sollte es eigentlich ganz leicht sein. Ich zum Beispiel habe heute nach wie vor Spaß daran, Lieder zu singen und würde am liebsten jetzt hier mein neuestes Lied vorsingen. Das geht leider nicht, ist ja ein Buch. Aber den Text kann ich aufschreiben, in der Hoffnung, den, der ihn liest, damit anzuknipsen, sich dafür einzusetzen, dass die friedliche Revolution nicht im Club 27 verendet, sondern bald wieder auf die Beine kommt. Und jetzt könnte ich das Lied vorsingen, ich werde mal den Text zitieren. Ich bin übrigens am Samstag bei Lehmanns in Lehmanns Buchhandlung und dort habe ich ein Klavier stehen und da werde ich dann das Lied singen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ich mache eine ganze Lesereise jetzt, die musikalisch ablaufen wird. Jetzt kann ich nur vorlesen. Ich lese den Text mal vor. Ziemlich neuer Text, nicht mal ein Jahr alt. Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Hier bei uns in Sachsen, so berichten die Ermittler. Die finstern Zeiten sind in Dunkeldeutschland lange her, doch heute sagt hier so mancher wieder gern Heil Hitler. Wo sind eigentlich all die Nazi-Skins aus den 90ern hin? Was sind das für Leute, was machen die heute, ungefähr so alt wie ich? Die haben sicherlich, genau wie ich, damals Kinder gekriegt. Was machen die heute, was sind das für Leute heute? Ich sehe mich mal um. Mein rechter Platz, jetzt hör mal zu, es ist genug. Hier bei uns zu Hause halten wir den Laden sauber. Lass mal die Moschee im Dorf und lass das mit dem Hassen. Es ist doch nicht zu fassen, ich glaube, ich muss dich rechts liegen lassen. Volksverräter, Lügenpresse, Deutschland peinlich Abendland, kleines Herz und große Fresse, Hand in Hand. Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer, das wird erst mal so bleiben, es sind halt bewegte Zeiten. Besorgte, die nach unten treten, haben's bei mir schwer. Mit euch werd ich mich immer streiten. So wie ihr tickt, das kann ich nicht leiden. Nicht weinen, das lässt sich nicht vermeiden. Das war der Song, erste Story. Dankeschön. Ich habe vorgenommen, jetzt hier nicht so die ganz heftigen Sachen vorzulesen. Ich weiß, dass ich da bin, um euch zu unterhalten. Und das mache ich auch gern, das kann ich auch am besten. Deswegen versuche ich jetzt mal, ja, eine Geschichte zu erzählen, wo es um einen Menschen geht, der mir sehr viel bedeutet, von dem ich extrem viel gelernt habe. Ich kann mal kurz das Bild zeigen, er sieht so aus. Einer der coolsten Leute, die ich kenne, liebe Freunde. Wir waren mit ihm auf Tour. Wir haben ihn kennengelernt im Studio in Hamburg 1991. Annette Humpe war unsere Studentin und sie hat sich immer so ein bisschen einen Scherz draus gemacht, befreundete Musiker und Journalisten, Freunde einzuladen und uns so ein bisschen vorzuführen. Guck mal hier, die Ossis, die sprechen fließend Deutsch und können sogar singen und sind gar nicht so doof. Und eines Tages schwebte eben Udo Lindenberg rein ins Studio und wir haben einen Chor auf einem seiner Lieder gesungen. Das war für uns der absolute Wahnsinn, weil wir natürlich Fans von ihm waren und nach wie vor sind. Und er hat uns dann sein Hamburg gezeigt. Er hat uns ein Hamburg gezeigt, das man nicht kennenlernt, wenn man einen Reiseführer durchblättert, sondern ein ganz anderes Hamburg. Also er hat uns wirklich in die Untiefen der Szene geführt, in finstere Keller und mit Leuten zusammengebracht, die wirklich schräge Menschen waren. Und kurz danach hat er uns mit auf Tour genommen. Und diese Tour war so chaotisch, dass wir sie damals, er war damals anders drauf, als er heute ist. Er ist ja heute wieder sehr fit, er ist heute wieder sehr lebendig. Und damals war er, ja, er war sehr auf Alkohol. Und wir haben die Tour damals die legendäre 92er Udo Unterberg Tour genannt. Und darüber möchte ich kurz was vorlesen. Es gibt Dinge, die kannst du in keiner Schule, bei keinem Studium lernen. Die lernst du nur auf der Straße, on the road, auf Tour. Am besten auf einer chaotischen Rock'n'Roll-Tour mit vielen schrägen Vögeln. Vor allem natürlich dem Obervogel Udo Lindenberg, der Nachtigall, dem Meister. Dieser hatte Partytime ausgerufen und da waren wir gern dabei, meist bis in die frühen Morgenstunden. Leider war der, unter dessen Namen dieser ganze wundersame Zirkus überhaupt unterwegs war, immer weniger in der Lage, auf die Bühne zu gehen und eine gute Figur zu machen. Es mussten Konzerte verschoben und später gegen Ende der Tour sogar ganz abgesagt werden. In Heidelberg war es besonders heftig. Es war schon der um ein paar Wochen verschobene Nachholtermin. 20 Uhr, die Halle war voll, die Leute waren zum zweiten Mal da, um Udo zu sehen und sie sahen ihn wieder nicht. Wir saßen in unserer Garderobe, warteten bis wie jeden Abend, dass es Punkt 8 losgeht, dass das Intro losgeht und nichts passierte. Wir wunderten uns zwar, dachten aber, dass es jeden Moment losgehen würde. Nach 10 Minuten kam Eddie Kante, Udos Bodyguard, ganz aufgeregt in die Garderobe und brüllte: "Was macht ihr denn noch hier? Wir müssen abholen, los, beeilt euch. Schnell, wir müssen hier weg." Unsere Garderobe war auf der anderen Seite des Ausgangs, sodass wir uns hinter dem Schlagzeugpodest über die Bühne schleichen mussten, während der in dieser Situation nicht unbedingt zu beneidende Tourmanager einer aufgebrachten Menge von 7.000 oder 8.000 zornigen Menschen erklären musste, dass Udo leider eine Lebensmittelvergiftung hat und heute Abend nicht, buh, ein gellendes Pfeifkonzert ertönte und der Unmut machte sich Luft. Es flogen Gegenstände auf die Bühne, das war echter Volkszorn, der uns da entgegenwehte und wir waren froh, als wir endlich im Bandbus und weg waren. Als ich vor ein paar Tagen mit Udo über diese Tour sprach, als ich ihn fragte, ob er noch wüsste, was das damals alles für ein Chaos war, sagte er: "Ach weißt du, Sebastian, 90er, kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern." Und das Coolste ist, er meint das wirklich so. Damals hätte keiner einen Pfifferling auf Udo Lindenberg gesetzt. Der war fertig, der war durch. Er erzählte selbst später mal, dass er seinen lukrativen Plattendeal in dieser Phase deswegen bekommen habe, weil alle dachten, er würde es nicht mehr lange machen. Und dann hätte, wie er heute selbst singt, die Plattenfirma in diesen Zeiten derbe Lieferschwierigkeiten. Irgendwann fällte er dann aber eine Entscheidung, nämlich die, noch ein paar Jahre weitermachen zu wollen. Kein Rauchen, kein Saufen, gesunde Ernährung, Sport und überhaupt nochmal durchstarten und richtig an die Glocke hauen. Vor fast 10 Jahren hat er damit angefangen. Und dann, im Juni 2016, hat er als cooler, fitter 70-Jähriger seine seit 3 Jahren andauernde Stadiontour beendet. Die größte und erfolgreichste, die er jemals gemacht hat. Und dass ich ihn in Leipzig in meiner Stadt am Klavier begleiten durfte, war für mich als Fan das Allergrößte. Es war typisch Udo. Ein paar Tage vor der Pressekonferenz für die Stadiontour in Leipzig rief er an und fragte: "Rock'n'Roll Arena in Jena, kennst du doch, ne? Kannst mich am Klavier begleiten? Ach ja, und kannst auch noch ein Klavier besorgen?" Ich habe mich um alles gekümmert, einen großen schwarzen Blüthnerflügel organisiert und vor allem das Lied, das mir so viel bedeutet, nochmal geübt. Als dann all die Journalisten da waren, habe ich mich an einer Stelle dann doch verhauen, was mich wahnsinnig geärgert hat. Er sagte danach auch irgendwie was wie: "Hast du an einer Stelle mal kurz selbst komponiert? Kein Problem, alles cool, alles easy, Freestyle, flexibel Betriebe." Als dann die Konzerte im Leipziger Stadion anstanden, war ich doch ziemlich angespannt. Ganz alleine, Udo sang und ich am Klavier. "Ich würde so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR, eine Paniktournee, die wird's echt bringen. Ich träume oft davon, wie super das doch wäre. Doch die Funktionäre sind noch unentschlossen, diese westliche Müllkultur sei nichts für die Genossen. Wann sehen die Herren denn endlich mal klar und bauen die Rock'n'Roll Arena in Leipzig", hat er dann gesungen. Sehr klein, sehr intim, sehr persönlich und das vor 50.000 Fans. Das werde ich niemals vergessen. Das war definitiv eines der größten Highlights, einer der bedeutendsten Augenblicke, die ich jemals auf einer Bühne erlebt habe. So viel zu Udo. Vielen Dank. Ich kann was zu meinen Thomanerchor-Zeiten erzählen, auch ziemlich gegen Ende des Buches. Weltreisen mit dem Thomanerchor, Softpornos in Osaka und Vollrausch in Moskau. Ich bin seit meiner Kindheit mit dem Thomanerchor kreuz und quer durch die Welt gereist und habe auf hunderten von Bühnen gestanden. Das ist sicher für die meisten Kinder ungewöhnlich. Für ein Kind aus der DDR waren das unglaubliche Erlebnisse. 1977 stand ich auf einmal als 11-jähriger Thomaner mitten in Tokio. Die Japaner sind voll auf Johann Sebastian Bach abgefahren und haben uns überall gefeiert wie die Popstars. Die Hotels, in denen wir untergebracht waren, wurden vor allem von weiblichen Fans belagert und fast jeder Thomaner hatte nach dieser Reise eine japanische Brieffreundin. Fumiko, mit der ich eine Brieffreundschaft hatte, besuchte mich ein paar Jahre später sogar in Leipzig und war glücklich, als ich ihr unser Internat, die Thomaskirche und das Grab von Bach zeigte. Sie hat diese Reise genau deswegen gemacht und für sie war diese Welt sicherlich genauso exotisch wie die ihre für mich. Japan war ein unglaublicher Flash. Auch wenn ich mich in diesem Alter sicher mehr für Matchbox-Autos und Kassettenrekorder als für den Kaiserpalast in Kyoto interessierte, habe ich wache Erinnerungen an dieses Land des Lächelns am anderen Ende der Welt. Auf dem Hoteldach war ein Dachgarten. Überall gingen die Türen automatisch auf. Das Fahren in den ultraschnellen Fahrstühlen verursachte Druck in den Ohren. Und wenn wir mit dem Bus durch den zähfließenden Stadtverkehr fuhren, überholten uns Fahrradfahrer mit Tüchern vor Mund und Nase. Im Hotel in Osaka hatten die älteren Thomaner entdeckt, dass der kleine Kasten neben dem Fernseher Softpornos zeigte, wenn man eine 100-Yen-Münze einwarf. Schnell hatte irgendjemand herausbekommen, dass das auch mit DDR-20-Pfennigmünzen funktionierte. Es waren meistens Doppelzimmer mit einem älteren und einem jüngeren Thomaner. An einem Abend versammelten sich mehrere ältere Thomaner in dem Zimmer, in dem mein Bett stand, und ich merkte, dass etwas Verbotenes geplant war. Ich als Kleiner musste mir mit der Meute gezwungenermaßen einen dieser Filme mit ansehen, wurde aber natürlich dazu verdonnert, keinem etwas davon zu erzählen. Mein erster Pornofilm mit 11 Jahren. Ich habe es nicht als traumatisches Erlebnis in Erinnerung, fand das eher spannend und aufregend, denn ich gehörte mal kurz mit zu den Großen. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich bei einer Thomanerchor-Reise in die Sowjetunion. Wir wohnten im berühmten Hotel Rassia in Moskau und ich war mit meinem großen Bruder in einem Zimmer. Er 10. Klasse und ich 7. Gern haben wir von den Reisen für unsere Eltern und Geschwister kleine Geschenke mitgebracht. Wir bekamen immer ungefähr umgerechnet 10 Mark Taschengeld pro Tag. In Japan hatte ich mit meinem Bruder zusammengelegt und wir brachten uns einen riesigen, ultra coolen Stereo-Radio-Kassettenrekorder mit, der heute noch bei meinen Eltern steht und seine Dienste tut. In der Sowjetunion war es schwieriger, etwas zu finden, weil es schlicht nicht viel zu kaufen gab, auch weil wir nicht wirklich viel Zeit hatten, uns umzusehen. In einer Buchhandlung, in der es deutschsprachige Bücher gab, kaufte ich Erich Kästners Fabian und das war es dann auch schon. Wir hatten alle noch jede Menge Rubel übrig und fassten dann irgendwann den Entschluss, unseren Eltern jedem eine Flasche des berühmten sowjetischen Champanskoja mitzubringen. Das war eine gute Lösung. Wir waren nicht die Einzigen, die sich dazu entschlossen hatten. Auch Tobias, also mein Bandfreund Tobias, und dessen Freund Dirk, die beide in der Klasse meines Bruders waren, hatten sich mit diesen Flaschen eingedeckt. Am Abend vor der Rückreise kamen die beiden in unser Zimmer und irgendwann stand die unvermeidbare Idee im Raum, dass wir ja wenigstens eine der Flaschen köpfen könnten. Schließlich mussten wir ja testen, wie das Zeug schmeckte. Es blieb natürlich nicht bei der einen, sodass wir alle irgendwann ziemlich betrunken waren. Mein Bruder erzählte mir später, dass ich plötzlich im Bad verschwunden war und erst nach einer Weile wieder rauskam. Ich soll mit leuchtenden Augen erzählt haben, dass ich soeben einen Springbrunnen entdeckt hatte. Die anderen dachten, ich rede wirres Zeug, doch als sie die Badezimmertür aufmachten, stand alles unter Wasser. Ich hatte das Bidet angemacht und die Fontäne spritzte bis hoch zur Decke, was für allgemeine Begeisterung sorgte. Da wir bei dieser Zimmerparty sicher nicht gerade leise waren, standen plötzlich 3 12-Klässler in der Tür und guckten böse. Jetzt würde es mal wieder Ärger geben. Wohl weniger wegen der Sauerei, die wir veranstaltet hatten, eher deswegen, dass ich als 13-Jähriger wirklich betrunken war. Das Ganze wurde dann aber mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt und ich weiß bis heute nicht, ob die Chorleitung jemals davon erfahren hat. Ich kann mir noch ein kleines bisschen Kindheitsgeschichten erzählen, aber vielleicht eher persönliche, also eher was mein Elternhaus betrifft. Ja, genau. Wie gesagt, es geht wild durcheinander in diesem Buch und das finde ich aber eigentlich gerade ganz schick, weil es eben nicht so eine chronologische Abfeierung meines aufregenden Lebens ist. Also, hey, aufregendes Leben. Ich komme mir ja schon irgendwie, kam mir am Anfang ein bisschen bescheuert vor, zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch. Aber als ich wirklich damit angefangen hatte, ich habe gemerkt, was alles passiert und was alles für Türen aufgehen im Kopf und wie du wirklich, gerade wenn du über deine Kindheit nachdenkst, wie dir Dinge wieder in Erinnerung kommen, die du, von denen du geglaubt hattest, du hast sie längst vergessen. Und das fand ich extrem spannend. Also schon mal für mich selbst hat sich das total gelohnt, dieses Ding zu schreiben. Und ja, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Elternhaus, Jugendweihe, Konfirmation und der schönste Junge aus der DDR. Neben der Musik spielte Politik in unserer Familie immer eine große Rolle. Wenn wir als Kinder am frühen Morgen vor der Schule zum Frühstückstisch kamen, plärrte die typische, unverkennbare Nachrichtensprecherstimme des Deutschlandfunkes aus dem kleinen Küchenradio. Aktuelle politische Themen wurden diskutiert, nicht vordergründig, nicht als Lehrstunde, sondern ganz normal, fast nebensächlich. Meine Eltern sprachen darüber und wir hörten eben zu oder stellten Fragen, wenn wir irgendetwas nicht verstanden. Die Tagesschau eröffnete an jedem Abend den Fernsehabend. Bis dahin mussten wir Kinder entweder im Bett sein oder später dann, als wir alt genug waren, durften wir dabei sein, wenn um 20 Uhr der Gong ertönte. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das war gewissermaßen ein Pflichttermin, ein Familienritual. Manchmal las unser Vater uns am Wohnzimmertisch Briefe eines Freundes aus Budapest vor. Ein Ungar, der sehr hart mit dem real existierenden Sozialismus ins Gericht ging, der von der DDR als deutsche dreckografische Räuberbande sprach, der die Ereignisse des Volksaufstandes in Polen der frühen 80er Jahre feierte und die unverbrüchliche Freundschaft der Sowjetunion mit ihren sozialistischen Brudervölkern in Frage stellte, der überhaupt die ganzen Slogans, die überall auf roten Bannern die Städte und Dörfer dominierten, messerscharf analysierte und verurteilte. Das prägt natürlich und wahrscheinlich war ich auch deshalb schon als Kind aus Prinzip immer irgendwie gegen das System, war aber ganz sicher kein Oppositioneller, keiner, der sich aktiv gegen die vorherrschenden Zustände auflehnte. Es war eher ein stiller Protest, eine Haltung, die auch bei den meisten meiner Klassenkameraden vorzuherrschen schien. Es war cool, dagegen zu sein, auch wenn man immer ein wenig vorsichtig sein musste, diese politische Überzeugung offen zur Schau zu stellen. Wir waren eher genervt von dem ideologischen Einfluss, den die Schule auf uns nehmen wollte. Aber das Ergebnis dieser versuchten Gehirnwäsche war dann eben ein reflexhaftes Ablehnen, eine Anti-Haltung zu allem, was mit Marx, Engels, Lenin zu tun hatte. Ich kam mir ganz schön subversiv vor, als ich Lenin ist in, aber ich Lenin ab auf die Schulbank geschrieben habe. Das war auch nicht ohne, denn ganz sicher hätte es Ärger gegeben, wenn ich mich bei so einer Aktion hätte erwischen lassen. Jetzt spreche ich zu dem Haus, in dem ich groß geworden bin, in Gohlis in Leipzig. Meine Großeltern mütterlicherseits lebten im selben Haus wie wir. Sie wohnten im Erdgeschoss und wir in der ersten Etage. Oft war ich, bevor ich Thomane wurde, nach der Schule bei ihnen. Die beiden waren ein klassisches Künstlerpaar. Er Solo-Geiger und Konzertmeister im Leipziger Gewandhausorchester und sie Opernsängerin und in dieser Szene eine wirkliche Koryphäe. Ich erinnere mich daran, dass mein Großvater immer sehr elegant gekleidet war, meist im dunklen Anzug mit sehr schicken Lackschuhen. Als ich nach dem Unterricht mal wieder vorbeischaute, fragte er mich, was wir denn heute gelernt hätten und ich antwortete, wir haben über Thälmann gesprochen. Er war begeistert, lobte mich und sagte, dass wir ja anscheinend doch ganz anständige Sachen beigebracht bekämen. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir bemerkten, dass wir uns die ganze Zeit missverstanden und aneinander vorbeigeredet hatten. Er hatte gedacht, wir lernten etwas über den klassischen Komponisten Georg Philipp Telemann. Und als ich ihm dann sagte, dass es um Ernst Thälmann, den kommunistischen Arbeiterführer, ging, war er enttäuscht und sah sich in seinen Vorurteilen über die sozialistische Schule bestätigt. Noch heute sorgt diese kleine Geschichte in unserer Familie für herzhaftes Gelächter. Ähnlich wie diese. Wir sollten in der ersten Klasse in der Schule erzählen, was unsere Eltern und Großeltern beruflich machten. Ich berichtete ganz stolz von meiner Omi. Sie hatte in den 50er Jahren einen großen Preis verliehen bekommen. Sie war Nationalpreisträgerin der Deutschen Demokratischen Republik. Die Urkunde, ein eindrucksvolles, mächtiges, in massives Holz eingeschlagenes rotes Buch, unterschrieben von Wilhelm Pieck, dem ersten Präsidenten der DDR, hat sie uns Kindern gezeigt. Zusammen mit der Medaille, einem Orden aus purem Gold, auf dem Johann Wolfgang von Goethe zu sehen war. Das hat mich sehr beeindruckt. Leider hatte ich es nicht so sehr mit Begrifflichkeiten, so dass ich zum Erstaunen meiner Klassenlehrerin erzählte, meine Omi Philine sei Nationalbriefträgerin. Ob sie denn bei der Post arbeite, fragte sie mich, und ich sagte, nein, sie sei eine große Künstlerin, die Arien singe. Ich glaube, wir müssen Schluss machen, Leute. Kommt vorbei, ich bin nachher in der Halle 4 auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Bühne. Hab vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.